Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Ja, es ist etwas ungewohnt, quasi nur vor halbbesetzten Reihen zu reden, aber nichtsdestotrotz. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, ihr seht es schon an der Leinwand, und zwar dem Thema der Heilige Geist. Erstmal ein weiter Begriff, bevor wir gleich damit starten, sage ich ein paar Worte zum Anfang. Also ich teile zwar die Kindergeschichten zu, aber ich entscheide nicht, welche Themen die Brüder dann in der Kindergeschichte erzählen. Und das hat heute einmalig gepasst. Und für mich ist das immer wieder ein ganz klares Zeichen, dass Gott solche Gottesdienste vorbereitet. Und wir möchten heute in diese Thematik einsteigen, die uns ja schon die letzten Wochen immer wieder irgendwie tangiert hat. Also wir haben hier und da immer wieder was mit dem Heiligen Geist zu tun gehabt. Wir hatten vor 2 Wochen ungefähr das Pfingstfest, wo wir uns besonders daran erinnert haben, auch gerade auch die Pfingstkonferenz verfolgt haben. Wir haben in der Bibelarbeit das Kapitel 12 in 1. Korinther behandelt. Auch dort spielt der Heilige Geist eine ganz entscheidende Rolle. Und so möchten wir heute uns auch in dieser Predigt oder in diesem Vortrag mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich habe heute zu diesem Thema oder zu dieser Predigt habe ich uns eine Zielsetzung mitgebracht. Das ist immer das ist auf jeden Fall bequemer, wenn wir mit einer Zielsetzung arbeiten. Und ich möchte diese Zielsetzung einmal vorstellen. Das Ziel der heutigen Predigt ist folgendes. Am Ende dieser Predigt haben wir hoffentlich einen Überblick über das Wesen, über die Notwendigkeit und das Wirken des Heiligen Geistes erhalten und haben gelernt, theoretisch, das ist ja alles hier Theoriestunde, und haben gelernt, wie wir oder wie der Heilige Geist in unserem Leben wirksam werden kann. Uns allen ist klar, wenn wir hier heute hinkommen, wir sammeln Informationen, wir werden erbaut, aber der richtige Gottesdienst, das praktische Leben, fängt ja heute Nachmittag erst an. Und dazu wollen wir vorbereitet werden und dazu soll auch die Predigt dienen, hoffentlich. Dazu wollen wir folgendermaßen vorgehen. Wir möchten uns zuerst einmal anschauen, was sagt die Heilige Schrift über das Wesen des Heiligen Geistes. Dazu schauen wir uns an, was sagt die Heilige Schrift zum Erhalten, zur Notwendigkeit und zum Wirken des Heiligen Geistes. Wir wollen auch, wenn wir uns dann sozusagen die Informationen aus der Bibel angeschaut haben, natürlich ist es ein Überblick, wir werden da nicht sehr in die Tiefe gehen können, wollen wir uns anschauen, welche Anleitung gibt uns das Heilige oder das Wort Gottes, die Heilige Schrift, welche Anleitung gibt uns die Bibel zur Anwendung. Ja, wie können wir diese ganze Thematik anwenden? Und dann am Ende mit einem Fazit möchte ich diese Predigt abschließen und hoffentlich uns einen Wegweiser mitgeben können, mit dem wir dann jetzt auch den praktischen Gottesdienst, der heute Nachmittag startet, dann leben können. Bitte entschuldigt, ich muss es immer parallel machen, weil der Rechner hier nicht gekoppelt ist sozusagen. Aber starten wir mit dem Wesen des Heiligen Geistes in der Bibel. Und da habe ich uns eine Folie mitgebracht, auf der wir gleich eine Abbildung sehen werden. Ich habe heute einige Abbildungen mitgebracht, die wahrscheinlich vielen von euch bereits bekannt ist. Was müssen wir zum Wesen des Heiligen Geistes wissen? Oder was sollten wir zuallererst wissen? Zuallererst möchte ich diese Grafik zeigen. Das ist eine Grafik, es gibt in der Bibel keine Beschreibung, dass diese Grafik so gezeichnet werden muss. Das ist eine Symbolik, aber eine Symbolik, die uns dabei hilft, etwas den Rahmen besser zu verstehen. Wenn wir von Gott sprechen, dann finden wir in der Bibel die Dreieinheit Gottes. Gott ist ein Gott, aber wir finden ihn sowohl als Gott Vater, wir finden ihn als den Sohn in Jesus Christus und wir finden die Person des Heiligen Geistes. Der Sohn ist nicht gleich der Vater, wie wir das vielleicht erkennen können. Der Vater ist auch nicht gleich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht gleich der Sohn. Aber jede einzelne dieser Personen ist gleich Gott. Das ist ein Stück weit ein Geheimnis und man schneidet hier ein großes Thema an, worüber man nochmal eine eigene Predigt erstellen könnte. Das ist mir bewusst. Aber ich möchte dieses Schaubild trotzdem zeigen, weil wir möchten uns heute vor allem mit dieser Person der Dreieinheit Gottes beschäftigen, nämlich mit dem Heiligen Geist. Und ich rede jetzt die ganze Zeit schon so wie selbstverständlich darüber, die Person des Heiligen Geistes. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und zwar der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Wir werden den Punkt gleich noch etwas besser ausführen, aber das ist die erste wichtige Information, die wir über den Heiligen Geist, über das Wesen des Heiligen Geistes wissen müssen. Der Heilige Geist ist eine Person. Besonders deutlich wird das in der Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4. Das ist eine Situation, in der es zu einem Ereignis gekommen ist. Und vielleicht kennen einige von euch diese Geschichte, das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira. Und dort wird besonders auch deutlich, dass der Heilige Geist eine Person der Dreieinheit Gottes ist. Ich möchte diese Situation nur ganz kurz vorlesen, damit wir wissen oder damit wir auch sehen, ja, das passiert, das ist tatsächlich so passiert. Ich werde ab Vers 1 schon lesen, denn das schadet nicht, um den Zusammenhang besser zu kennen. Ein gewisser Mann aber mit Namen Ananias mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Grundstück und schaffte von dem Erlös etwas beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen gewissen Teil, legte ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht dein, nachdem du es oder nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Petrus erklärt das hier ganz eindeutig. Ananias und Sapphira haben gegen den Heiligen Geist gelogen und damit haben sie gleich Gott belogen. Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinheit Gottes. Weiter zum Wesen des Heiligen Geistes habe ich uns eine Übersicht mitgebracht, in der ich einmal ganz kurz zeigen möchte, was trifft oder welche Eigenschaften treffen auf den Heiligen Geist zu. Das sind auch nicht alle. Und welche Eigenschaften treffen auf den Heiligen Geist nicht zu, die vielleicht verbreitet sind oder von denen man das vielleicht hier und da manchmal denkt. Der Heilige Geist hat viele Eigenschaften. Er hört, er redet und er verkündet. Ja, das lesen wir in Johannes 16, Vers 13 können wir das lesen. Da spricht Jesus über diesen Heiligen Geist, über den Beistand. Der Heilige Geist teilt Gaben aus. Das haben wir sehr intensiv in der letzten Woche in der Bibelarbeit behandelt. Da haben wir über diese Thematik gesprochen in 1. Korinther Kapitel 12. Da geht es um diese Thematik, nicht nur um diese Thematik, aber auch ganz besonders darum. Der Heilige Geist teilt Gaben aus, Gnadengaben. Das tut er, er wirkt auf diese Art und Weise. Er verwendet sich für uns. Paulus schreibt das im Römerbrief, dass sich der Heilige Geist für uns verwendet, wenn wir im Gebet vor Gott kommen. Wir können den Heiligen Geist belügen, das haben wir gerade gelesen, Ananias und Sapphira haben das versucht. Wir können ihn auch schmähen, in Hebräer 10, Vers 29, da lesen wir das, dass wir den Heiligen Geist auch schmähen können. Wir können ihn auch betrüben, wir können ihn traurig machen, wir können ihm aber auch gehorchen. Ja, wir können auf den Heiligen Geist hören, uns von ihm leiten lassen. Und so gibt es noch viele andere Eigenschaften. Aber was der Schlussstrich unter diesen Eigenschaften ist, was wir immer wieder feststellen können, ist, alle diese Eigenschaften zeigen, dass der Heilige Geist die Eigenschaften einer Person besitzt. Was auf den Heiligen Geist nicht zutrifft, habe ich in wenigen Punkten zusammengefasst, einfach um das nochmal zu verdeutlichen. Ich möchte das kurz nur ansprechen. Der Heilige Geist ist keine Superkraft. Der Heilige Geist ist keine Superkraft, der wir uns bedienen können. Der Heilige Geist ist auch nicht so etwas wie ein Rauschmittel, dessen wir uns bedienen können, um uns in irgendeine Ekstase zu versetzen. Das finden wir in der Bibel so nicht, ganz im Gegenteil. Die Apostel fordern uns dazu auf, nüchtern im Geist zu sein. Das ist genau das Gegenteil von einem Rauschmittel. Heiliger Geist ist auch kein spontaner Gast oder ein aufdringlicher Gast. Diese Punkte werden wir später noch etwas genauer erklären, was ich damit eigentlich meine. Das ist ein Teil des Wesens des Heiligen Geistes. Kommen wir auf den nächsten Teil seines Wesens zu sprechen und da wollen wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen und mal schauen, was sagt die Bibel insgesamt über den Heiligen Geist, was passiert oder was hat der Heilige Geist in der Bibel alles gemacht. Werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte und ich möchte das auch hier wieder mit Hilfe einer Darstellung machen. Zuerst einmal können wir sagen, der Heilige Geist, er ist auch Gott, ist demnach auch ewig. Er war bereits bei der Schöpfung dabei. Das lesen wir ganz am Anfang in 1. Mose 1, Vers 2. Der Heilige Geist war von Anfang an mit dabei. Logisch, ja, für uns logisch. Wenn er Gott ist, ist er damit auch ewig. Im Alten Testament, das ist quasi der Abschnitt, der mit den roten Linien gekennzeichnet ist, hat der Heilige Geist immer wieder gewirkt. Wir lesen sehr, sehr viele Stellen im Alten Testament, wo der Heilige Geist gewirkt hat, wo der Heilige Geist auf Menschen gekommen ist, wo der Heilige Geist etwas in diesen Menschen bewirkt hat, wo er sie geleitet hat und geführt hat. Aber auffallend dabei ist, dass der Heilige Geist immer besonders auf vier Gruppen gewirkt hat. Drei, beziehungsweise eine Gruppe ist so eine Art Ausnahmegruppe. Und zwar einmal auf Könige, auf Priester und auf Propheten. In diesen Menschen hat der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt und zusätzlich kann man noch sagen, die Handwerker der Stiftshütte, das lesen wir gerade in 1. Mose, wird das deutlich, Gott hat den Handwerkern der Stiftshütte seinen Heiligen Geist gegeben, damit sie verstehen können, wie sie das Ganze bauen müssen, ja? Weil die Stiftshütte ja auch ein Abbild des Heiligtums im Himmel ist hat Gott den Handwerkern den Heiligen Geist gegeben. Beispiele dafür, wie Gott den Heiligen Geist Königen, Priestern und so weiter gegeben hat, finden wir zum Beispiel 1. Samuel 16, 13 bis 14. Das ist die Situation, wo König David zum König gesalbt wird. Vorher noch kein König, dann wird er König. Und Gott gibt ihm den Heiligen Geist. Oder auch in Jesaja 48, Vers 9. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Stellen im Propheten und in Mose und so weiter, wo wir davon lesen und lesen, wie Gott den Heiligen Geist souverän Menschen auch gegeben hat. Dann beginnt das Neue Testament mit den Evangelien beziehungsweise mit dem Gnadenwerk Jesu Christi. Und einige Tage später, nach der Himmelfahrt Jesu, 10 Tage nach der Himmelfahrt, kommt es zum Pfingstfest. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Das Pfingstfest ist ein jüdisches Fest. Da wurden die Erstlinge der Weizenernte Gott dargebracht. Alle Männer mussten sich in Jerusalem versammeln. Auch ganz spannend der Hintergrund, Jerusalem war voll von Menschen aus aller Welt, ja, also der missionarische Aspekt dahinter. Und Gott gibt den Heiligen Geist, oder Jesus gibt den Heiligen Geist seinen Jüngern, so wie er es auch verheißen hat, in einer besonderen Form, einmalig in dieser besonderen Form. Danach kommt das in dieser besonderen Form mit den so nicht mehr vor. Es ist auch kein regelmäßiges Vorkommen, dazu werden wir gleich nochmal was sagen. Und seit diesem Tag ist der Heilige Geist oder wohnt der Heilige Geist in der Gemeinde auf dieser Erde. Also er ist eine Person, aber wir dürfen uns das jetzt nicht so wie eine Person aus Fleisch und Blut vorstellen. Ich denke, das ist klar. Sondern er hat die Eigenschaften einer Person, aber er ist ja trotzdem Geist und er wohnt in der Gemeinde. Er wohnt in den Gläubigen und er wird, so verstehen wir das aus dem Wort Gottes, wenn wir 2. Thessalonicher 2 lesen, wird bei der Rückkehr der Gemeinde, beziehungsweise Rückkehr der Gemeinde darf man nicht sagen, sondern bei der Entrückung der Gemeinde wird der Heilige Geist zurückkehren. So viel zur Geschichte, das heißt einmal, was passiert ist und was noch passieren wird und zum Wesen des Heiligen Geistes. Ich möchte einen ganz kurzen Einschub machen. Bis jetzt ist das vielleicht für viele von euch noch sehr theoretisch und es war mir klar, die Predigt wird eigentlich aus 2 Teilen bestehen, das wollte ich schon am Anfang sagen. Wir werden so eine Art Theorieblock haben, so ein bisschen wie so eine Schulstunde und dann werden wir in die Anwendung gehen und das wird der spannende Teil, obwohl das bestimmt auch schon sehr, sehr interessant ist. Kommen wir zu dem ersten Unterpunkt des Wesens des Heiligen Geistes in der Bibel und zwar zum Thema des Erhaltens des Heiligen Geistes. Und ich möchte da vor allem auf das Erhalten des Heiligen Geistes in unserer heutigen Zeit zu sprechen kommen. Seit Gründung der Gemeinde, also Pfingsten oder seitdem der Heilige Geist das erste Mal in dieser Form auf diese Erde gekommen ist und seit Abschluss der Gemeindegründungsphase, die wir in der gesamten Apostelgeschichte lesen können, gibt Gott seinen Heiligen Geist jedem Menschen, der im Glauben seine Sünden bekannt und sein Leben Jesus Christus übergeben hat. Damit gibt Gott jedem Menschen durch die Wiedergeburt oder in der Wiedergeburt den Heiligen Geist. Das ist eine sehr wichtige Aussage und ich möchte auch erklären, warum das so ist. Wir lesen in Epheser 1, Vers 13, ein Vers, über den wir heute nochmal nachdenken werden, aber hier möchte ich ihn jetzt schon einmal lesen. Lesen wir Folgendes. Paulus schreibt an die Epheser folgende Worte und er schreibt, Epheser 1, Vers 13, in dem, und hier geht es in Christus, in dem auch ihr an die Gläubigen, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, also der erste Schritt, das Evangelium zu hören, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, zweiter Schritt, im Glauben das angenommen habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier erklärt Paulus die Reihenfolge und er sagt ganz klar, nachdem das Evangelium gehört ist, nachdem das Evangelium im Glauben angenommen ist, bekommt ein Mensch den Heiligen Geist. Er bekommt ihn nicht vorher und er bekommt ihn mit diesem Ereignis, das wir auch als die Wiedergeburt bezeichnen. Ganz, ganz wichtige Information dazu, die wir erwähnen müssen, ist, wir können uns den Geist nicht selber holen. Der Geist ist nicht etwas, das wir uns selber sozusagen besorgen können, so nach Bedarf, och, jetzt brauche ich den Heiligen Geist. Nein, Gott gibt den Heiligen Geist und die Gabe des Geistes, die durch Gott gegeben wird, geschieht einmalig bzw. zeitgleich mit der Wiedergeburt. So viel zum Erhalten des Heiligen Geistes. Kommen wir auf den nächsten Punkt zu sprechen, die Notwendigkeit des Heiligen Geistes. Ihr seht, wir befinden uns in einer Flughöhe, die sehr, sehr, die sehr überblickmäßig ist. Ja? Genauso wie wir uns das in der Zielsetzung auch vorgenommen haben. Wir wollen einen Überblick schaffen. Man könnte über alle diese Punkte, die ich jetzt anspreche, natürlich noch viel weiter sprechen. Aber um einen Überblick zu erhalten über den Heiligen Geist, soll das an dieser Stelle auch genügen. Kommen wir zur Notwendigkeit des Heiligen Geistes. Die Schrift ist viel kleiner als auf meinem Rechner, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem halbwegs lesen. Ansonsten, ich lese das Ganze ja auch immer vor. Der Heilige Geist schenkt in der Wiedergeburt göttliches, ewiges Leben. Wir lesen das in 1. Korinther 6, Vers 11, in Galater 6, Vers 8. Das sind einige Stellen, in denen das deutlich wird. Der Heilige Geist schenkt uns in der Wiedergeburt göttliches, ewiges Leben. Das ist ein Grund für seine Notwendigkeit. Der Heilige Geist bestätigt die Gotteskindschaft und kennzeichnet sie versiegelnd. Das lesen wir in Römer 8, Vers 15 oder auch Epheser 1, Vers 13, wie wir es gerade eben gelesen haben. Ich werde mal zwischendurch, das ist sozusagen stichprobenartig, werde ich einige Textstellen lesen, aber nicht alles, weil uns dafür einfach, weil uns dazu einfach die Zeit fehlt. Ich möchte Römer 8, Vers 15 einmal lesen. Da schreibt Paulus: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Heilige Geist bestätigt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Und er kennzeichnet uns dementsprechend. Nur durch den Heiligen Geist können wir richtig anbeten. Damit ist nicht das Bußgebet gemeint, durch das ein Mensch quasi ein Kind Gottes werden kann oder durch das der Mensch ein Kind Gottes wird. Damit ist nicht dieses Bußgebet gemeint, sondern damit ist die Anbetung gemeint, die geschieht, wenn ein Mensch bereits ein Kind Gottes ist. Und diese Anbetung, die kann nur im Geist erfolgen. Johannes 4, Vers 24 lesen wir das. Das ist die Situation, wo Jesus am Brunnen ist mit der samaritischen Frau. Und er sagt ihr die Verse: Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die wahrheitsgemäße oder die echte Anbetung ist also nur im Geist möglich, das sagt Jesus. In Römer 8, 26 bis 27, auch dort wird das Ganze nochmal deutlich und noch weitere Stellen, das sind immer nur exemplarisch einige Stellen gezeigt. Nur durch den Heiligen Geist können wir das Wort Gottes richtig verstehen. Der Heilige Geist erklärt uns das Wort Gottes. Er zeigt uns, was das bedeutet, was wir im Wort Gottes lesen. Auch hier haben wir bereits im Korintherbrief viel Vorarbeit geleistet. Das ist natürlich schon länger her, durch die Corona-Pause noch länger. Aber wir haben gelesen in den ersten Kapiteln von Korinther, 1. Korinther Kapitel 2, da hat Paulus das erklärt, dass das ganze Wort des Evangeliums, das Wort von Jesus Christus und so weiter, dass das für die Welt wie eine Torheit ist. Und ich möchte diese Verse lesen, weil sie das deutlich machen. Er sagt: Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkünden, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selber wird aber von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt das an Christen. Er schreibt das an Menschen, die bereits wiedergeboren sind, den Heiligen Geist Gottes bekommen haben. Und er sagt ihnen ganz klar: Wir brauchen den Heiligen Geist, denn nur durch den Heiligen Geist können wir das ganze Wort Gottes richtig verstehen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Nur durch den Heiligen Geist kann man Gott oder Christus richtig erkennen und demnach auch Liebe üben. Auch das wurde in dem Abschnitt gerade deutlich. Es ging hier also nicht nur um das Wort von Gott, sondern um Gott selbst. Und der letzte Punkt, auch hier nicht der allerletzte Punkt, es gibt hier auch noch mehr. Aber für diese Folie und für den Überblick soll das der letzte sein. Nur durch den Heiligen Geist können wir Gott gefallen. In Römer 8, Vers 8 bis 9 können wir das lesen. Zusammenfassend kann man das also auch wieder in einer Grafik darstellen. Ihr seht, ich arbeite gerne mit Grafiken, das kann man sich viel besser merken. Wir haben den Heiligen Geist, der uns dabei hilft, echt zu glauben, echt zu beten, die Bibel zu erkennen und Jesus Christus selbst richtig zu erkennen. Und wozu das Ganze? Das Ganze führt uns wieder hin zu Jesus Christus. Und das ist eigentlich genau die Überleitung, mit der wir jetzt zum nächsten Punkt kommen wollen, nämlich zum Wirken des Heiligen Geistes. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist in dieser Übersicht der Punkt, auf den ich noch mal ein bisschen unterteilen möchte. Ich möchte uns einmal besprechen oder einmal anschauen, welches Ziel das Wirken des Heiligen Geistes hat. Dann werden wir darüber sprechen, dass das Wirken des Heiligen Geistes immer an Aufgaben geknüpft ist und dass das Wirken des Heiligen Geistes immer Frucht bewirkt. Dass das Ergebnis des Wirkens immer Frucht ist. Kommen wir also zum Ersten, zum Ziel. Wir könnten das jetzt hier sehr, sehr kurz machen und ich könnte sagen, das Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Ja? Das Ziel des Wirkens des Heiligen Geistes ist die Verherrlichung Gottes. Ich möchte es aber auch erklären, warum das so ist. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Sondern das finden wir alles hier in der Bibel stehen und diesen Vers haben wir gerade schon gelesen, beziehungsweise zum Teil haben wir diesen Vers gelesen und ich möchte ihn jetzt nochmal aufführen und nochmal etwas weiterlesen. Ja? Und zwar ist das Epheser 1, Vers 13 und folgend. Wir werden diesen Vers jetzt quasi in der Mitte anfangen zu lesen. Da schreibt Paulus ja, in Christus, ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Den Punkt haben wir bereits besprochen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wenn wir Gott im Glauben angenommen haben, unsere Sünden bekannt haben. Genau. Und jetzt geht Paulus weiter. Das fällt hier mal runter, ist nicht so gut. Jetzt geht Paulus weiter und nennt noch einige Punkte zum Heiligen Geist. Und er sagt, der Heilige Geist, ist einmal das Unterpfand unseres Erbes. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Paulus sagt, das ist der Heilige Geist. Zur, und dieses Wort zur, leitet eine Zielsetzung ein. Zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Wer ist hier das erworbene Besitz? Das sind wir. Christus hat uns gekauft durch sein Blut und er möchte uns erlösen. Das ist ein Ziel des Heiligen Geistes, aber es ist nicht das Endziel sozusagen, auch wenn das in unserer individualistischen Gesellschaft oft so klingt. Ja, Gott hat den ganzen Heilsplan gemacht und alles, das ist immer so ich-zentriert. Gott hat alles gemacht, damit ich gerettet werde. Aber wenn wir hier weiterlesen, lesen wir, es geht ja noch weiter. Da steht nämlich, zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist das eigentliche Ziel, zum Preis der Verherrlichung Gottes. Das ist das Ziel des Wirkens des Heiligen Geistes. Und hier können wir das auch ganz deutlich am Wort Gottes erkennen. Gehen wir zum nächsten Punkt. Was sind die Aufgaben im Wirken des Heiligen Geistes? Welche Aufgaben hat der Heilige Geist bekommen? Nun, derer sind auch viele. Wir werden auch nicht auf alle eingehen. Aber es gibt einige Aufgaben, die hier halt zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Und ich möchte einige Beispiele nennen. Der Heilige Geist überführt Menschen von Sünde. Das lesen wir in Johannes 16, Vers 8 bis 9. Da sagt Jesus seinen Jüngern, der Beistand, den ich senden werde, der Heilige Geist, der wird die Welt überführen von Sünde. Der Heilige Geist gibt den Wiedergeborenen Heilsgewissheit. Wir haben das gerade schon in der Notwendigkeit gelesen. Hier sehen wir das nochmal in der Aufgabe. Das überschneidet sich natürlich in einigen Punkten. Der Heilige Geist gibt den wiedergeborenen Menschen die Gewissheit ihres Heils, dass sie Kinder Gottes sind. Er wohnt in der Gemeinde Gottes, in jedem Gläubigen. Er verteilt oder schenkt Gnadengaben und verbindet viele zu eins. Auch das haben wir in der Bibelarbeit letztens wunderbar hören dürfen. Da lade ich nochmal ein. Kommt mit zur Bibelarbeit, das ist sehr, sehr spannend. Der Heilige Geist will leiten und er leitet auch. Das ist ebenfalls eine seiner Aufgaben. Und sehr eindrücklich können wir das in der Apostelgeschichte sehen. Wer jetzt noch nicht so genau weiß, was er das nächste Mal in der stillen Zeit lesen soll, nehmt euch die Apostelgeschichte vor und lest euch die Apostelgeschichte mal mit dieser Frage im Hinterkopf durch. Wie leitet der Heilige Geist? Und ihr werdet feststellen, das ist großartig, an wie vielen Stellen der Heilige Geist die Jünger ganz klar leitet, ihnen sagt, was sie tun sollen und sie auf ihrem Weg führt. Ja, da ist zum Beispiel einmal Philippus, der zum Kämmerer geht, da ist Petrus, der in Kontakt mit Cornelius tritt und noch viele andere Stellen. Paulus schreibt davon, wie er vom Heiligen Geist geleitet wird. Und sehr, sehr spannend. Der Heilige Geist leitet und er wirkt Frucht. Der letzte Punkt, gleichzeitig auch wie eine Art Überleitung. Er wirkt Frucht, das lesen wir in Galater 5, Vers 22. Eine sehr, sehr bekannte Stelle, die Frucht des Geistes, das kennen wir alle. Und da möchten wir jetzt darauf zu sprechen kommen, das Wirken des Heiligen Geistes, es bewirkt Frucht. Die Frucht des Geistes, müssen wir hier ansprechen, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Also viele, 9 sehr gute Eigenschaften. Und es ist die Frucht des Geistes. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe und dann auch zu diesem Punkt gekommen bin, ja, Frucht des Geistes, ich kannte diesen Vers, Galater 5, 22, ich habe den auch schon mal irgendwann auswendig gelernt in der Kinderstunde. Und man hat diesen Vers vielleicht so oft im Hinterkopf gehabt und ich hatte diesen Vers immer im Hinterkopf mit dem Gedanken so, ja, Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, ja, Freude fehlt mir noch ein bisschen, da muss ich noch richtig arbeiten, dass ich das hinkriege. Und dann geht man in seinen christlichen Alltag rein und versucht fröhlich zu sein und Freude zu leben und dann hakt man das irgendwann ab und irgendwann ist der Haken wieder weg. Und so kämpft man sich die ganze Zeit durch diese Früchte oder durch diese Frucht und irgendwann dann bei der Vorbereitung lese ich den Vers nochmal und nochmal. Und wenn wir einen Vers sehr oft lesen, dann fallen uns manchmal Dinge auf, die so offensichtlich sind. Aber hier steht die Frucht des Geistes. Da steht nicht die Frucht des angestrengten Christen. Da steht nicht die Frucht des richtig guten Christen. Da steht die Frucht des Geistes. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, liebe Geschwister. Und da kommen wir gleich mit der Anwendung auch genau darauf zu sprechen. Die Frucht des Geistes ist nicht unmittelbar das Ergebnis christlicher Anstrengung. Die Frucht des Geistes ist nicht das unmittelbare Ergebnis davon, dass ich jetzt hingehe und mich anstrenge und sage, ich muss unbedingt lieben, ich muss unbedingt lieben. Und jetzt gehe ich hin, ich sehe meinen Nachbar, der vielleicht einen komplizierten Charakter hat. Okay, ich versuche ihn jetzt zu lieben und dann habe ich es irgendwie geschafft und ich freue mich, ja, ich habe ihn jetzt ein bisschen mehr geliebt, jetzt habe ich eine Frucht gewirkt. Aber Paulus sagt, nein, es ist die Frucht des Geistes. Und das bringt uns eigentlich zur Überleitung, zur Anwendung. Denn jetzt dringt sich ja jedem Leser die Frage auf, ja, Paulus, wenn das die Frucht des Geistes ist, ja, habe ich dann überhaupt noch eine Verantwortung für die Frucht? Wenn ich ein geistgeleitetes Leben leben will, kann ich dann nicht einfach sagen, naja, der Geist, der ist Gott, der ist souverän, der wird das schon machen. Ich bin quasi ganz fein aus der Sache raus. Habe ich noch eine Verantwortung für die Frucht? Ich denke, die Antwort lautet ganz klar ja. Und ich möchte das gleich auch mit der Anwendung zeigen, warum das so ist. Und diese Anwendung wird uns da hineinführen, dieses Thema, diesen Überblick über den Heiligen Geist in unserem Leben auch praktisch werden zu lassen. Wir Menschen, wir können keine Frucht produzieren. Das können wir nicht. Wir können aus eigener Kraft keine Frucht produzieren, Geschwister. Aber in Epheser 5, Vers 18, diese Stelle müssen wir jetzt einmal aufschlagen. Das ist eigentlich auch so die Stelle, um die wir uns jetzt in der Anwendung näher kümmern möchten. Schlag die ruhig schon mal auf. Epheser 5, Vers 18, da lesen wir einen Vers, eine Aufforderung, die Paulus an die Gemeinde in Ephesus richtet. Und zwar, ich habe diesen Vers auch aufgedruckt, aber ich lese ihn hier nochmal vor. Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Nachdem der Gläubige mit der Wiedergeburt den Heiligen Geist bekommen hat, erhält er nun das Gebot, hier durch Paulus in der Heiligen Schrift, von dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Übrigens, nur falls das manche wundert, das steht hier tatsächlich auch im, also was heißt auch, das ist natürlich das Gleiche, aber das steht hier tatsächlich in einer Imperativform. Auch im Urtext finden wir das so wieder, wenn wir diesem Vers sozusagen auf den Grund gehen. Paulus gibt hier diese Aufforderung, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und diese Aufforderung fordert Gehorsam und wir können hier sehen, wir können keine Frucht oder wir können selbst keine Frucht produzieren, aber wir haben einen Einfluss darauf, wie weit der Heilige Geist unser Leben ausfüllt. Das ist die Überleitung zur Anwendung und ich möchte diesen Punkt jetzt noch etwas genauer erklären, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das richtig verstehen. Worum geht es hier bei diesem Vers? Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, und er schreibt an wiedergeborene Christen, die den Heiligen Geist bereits haben. Er schreibt an Menschen, die an Gott glauben, die ihre Sünden vor Gott bekannt haben, die wiedergeboren wurden, den Heiligen Geist bekommen haben. Und er sagt denen jetzt, ihr müsst erfüllt werden vom Heiligen Geist. Warum sagt er das? Wir haben die Aufforderung, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte diese Problematik einmal mit einem Bild darstellen, um es ein bisschen leichter zu verstehen. Was ist hier eigentlich das Problem, vor dem wir jetzt stehen und vor dem vielleicht auch manche Epheser standen? Ich habe hier unser Leben, also uns hat mein Herz aufgezeichnet, quasi als Sinnbild für unser Leben. und da drinnen einen Wohnungsquerschnitt oder so ein Grundriss, Wohnungsgrundriss. In so einem Wohnungsgrundriss kann man immer sehr schön sehen, dass es verschiedene Räume in einer Wohnung gibt. Da gibt es ein Kinderzimmer, da gibt es ein Schlafzimmer, da gibt es eine Küche, ein Wohnzimmer und so weiter. Und so gibt es auch in unserem Leben verschiedene Räume. Da gibt es vielleicht den Raum Finanzen, da gibt es vielleicht den Raum Freunde, den Raum Dienst, den Raum Arbeit und so weiter. Und es gibt gewisse Bereiche in deinem Leben, die sind bereits erfüllt vom Heiligen Geist, da leitet der Heilige Geist. Es gibt aber auch Bereiche, die haben wir vom Heiligen Geist verschlossen. Das geht. Auch als wiedergeborener Mensch, der den Heiligen Geist bekommen hat, kann es sein, dass du in deinem Leben Bereiche hast, die du vom Heiligen Geist nicht leiten lässt. Es kann sein, dass es in deinem Leben Bereiche gibt, die sind noch nicht vom Heiligen Geist geleitet. Und Achtung, das ist jetzt nicht nur an die adressiert, die sich vielleicht kürzlich bekehrt haben. Das kann bei Menschen, deren Bekehrung schon ganz lange zurückliegt, genauso der Fall sein, wie bei Menschen, die sich gestern bekehrt haben, beziehungsweise die dadurch dann auch gestern die Wiedergeburt bekommen haben, den Heiligen Geist. Paulus sagt hier, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und uns stellt sich jetzt unweigerlich die Frage, wie kann ich vom Heiligen Geist erfüllt leben? Wie sollen wir das machen? Und das Schöne ist, dass uns das Wort Gottes hier nicht im Dunkeln lässt, sondern direkt in den Folgeversen gibt es die Anleitung. Die Anleitung zum Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und liebe Geschwister, jetzt wird es richtig praktisch. Jetzt wird dieses ganze Thema, was bis jetzt ja nur theoretisches Wissen war, jetzt gerät das in die praktische Phase. Ihr könnt jetzt noch schnell den Raum verlassen, wenn ihr das nicht hören wollt. Nein, bleibt sitzen. Epheser 5 ab Vers 19 gibt uns die Anleitung, wie wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das wird nicht in allen Übersetzungen so deutlich. Aber alles, was Paulus in den Versen 19 bis 21 sagt, das sagt er in einer Form, die wir im Deutschen so übersetzen können, in dem. Ja, und er sagt hier, das möchte ich jetzt vorlesen, ich lese wieder Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Großes Fragezeichen, wie sollen wir das machen? Die Antwort kommt jetzt. Redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, Dritter Punkt. Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Vierter Punkt. Einander untergeordnet in der Furcht Christi. Punkt. Dann hört der Satz auf. Die Anleitung ist zu Ende. Und in den folgenden Kapiteln oder in den folgenden Abschnitten schlüsselt Paulus diesen Punkt der Unterordnung noch weiter auf und erklärt, das ist nicht nur ein Punkt für die Ältesten, das ist ein Punkt für alle Menschen. Ja, das betrifft die Leute, in denen er Ehe leben, das betrifft Kinder und Eltern, das betrifft Arbeit und Arbeitgeber. Überall ist dieser Punkt wichtig. Das heißt, wir können das so zusammenfassen, die Anleitung zum Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, indem wir erstens zueinander reden in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Damit ist zum einen der Punkt Singen gemeint, aber weil Paulus hier sagt, zueinander reden, ist damit auch gemeint, dass der Gesprächsinhalt insgesamt sinnvoll sein soll. Und ganz interessant, Thomas hatte mich jetzt gerade nochmal gefragt, ja, welches Lied passt zu deiner Predigt? Ich bin gerade nicht drauf gekommen, aber eigentlich hätte ich sagen können, so gut wie jedes, weil wir sollen singen. Wir sollen Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder singen. Das wird im zweiten Punkt nochmal viel deutlicher, wenn im ersten der Schwerpunkt oder der Fokus oder der Aspekt des Redens nochmal betrachtet wird, geht es im zweiten ganz konkret um das Thema Singen und Spielen dem Herrn in unserem Herzen. Zweiter Punkt, ja. Auch das können wir in unserem Alltag sehr gut praktizieren. Vielleicht macht ihr das einfach mal, wenn ihr nach Hause kommt, nehmt die Familie zusammen, Kinder motiviert eure Eltern, die Eltern motivieren ihre Kinder. Wir setzen uns jetzt mal am Tisch und vor dem Essen singen wir zusammen mal ein Lied. Oder hier in der Gemeinde, wenn wir singen, dann nicht, das ist kein Zeitfüller. Ja? Die Geschwister, die das vorbereiten, die machen das nicht, weil wir hier über die Stunde vollkriegen müssen, sondern weil das eine Aufforderung ist, die wir in der Bibel finden. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und in eurem Herzen ist eine wunderbare Ermutigung für die, die sagen, ja, mit meiner Stimme kann ich das nicht so gut. Im Herzen kann das jeder. Wir sollen dem Herrn singen und spielen. Der dritte Punkt, ich habe das Gefühl, das ist aber nur eine persönliche Einschätzung, dass es immer herausfordernder wird. Der dritte Punkt ist, sagt jederzeit für alles Gott Dank. Indem wir jederzeit für alles Gott danken, ist ein Schritt, um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, um alle Räume unseres Lebens mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen. Das ist ein sehr herausfordernder Punkt. Wir alle kennen diese Phasen in unserem Leben, wo wir Gott am liebsten Vorwürfe machen würden und wo uns gar nicht nach Danken zumute ist. Und Paulus sagt, sag Dank jederzeit und für alles. Ich habe als Kind gelernt, man soll immer und alles sollte man möglichst nicht sagen. Und Paulus sagt beides in einem Satz, in einer Aufforderung sagt er, sagt immer Danke für alles. Und der vierte Punkt, uns selbst einander unterordnen in der Furcht Jesu Christi. Ich glaube, das ist ein sehr herausfordernder Punkt. Die Ursünde steckt da drin, ja, die das nicht unterordnen wollen unter der Autorität Gottes. Diese Unterordnung fällt uns Menschen, glaube ich, am schwersten. Und Paulus sagt, auch das ist ein Bereich deines Lebens, den du in die Tat umsetzen solltest, wenn du willst, dass der Heilige Geist, den du von Gott in der Wiedergeburt bekommen hast, wenn du wiedergeboren bist, wenn du willst, dass der dein ganzes Leben ausfüllt, dann solltest du diese Punkte leben. Kommen wir zum Fazit. Boah, die Zeit, die schritt so schnell rum. Aber zum Glück sind wir jetzt bei der letzten Folie. Kommen wir zum Fazit. Was wollen wir mitnehmen? Was wollen wir lernen? Wir haben jetzt, ich habe euch ja versprochen, ne? Ein theoretischer Block, ganz viel Theorie. Vielleicht habt ihr auch vieles davon schon vergessen, hoffentlich nicht. Und ein praktischer Block, den solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen, den sollten wir mitnehmen. Ich möchte einen Vers aus Galater 5,25 aufführen, von dem ich glaube, dass der das Ganze nochmal wirklich gut zusammenfasst. Das kommt kurz nach der Frucht des Geistes. Paulus spricht über die Frucht des Geistes und dann sagt er einige Verse später, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wo ist denn da der Unterschied? Leben, wandeln? Na, ganz einfach. Leben, das ist der Zustand eines Menschen, der Christus angenommen hat, der Christus im Glauben angenommen hat. Er hat den Heiligen Geist bekommen mit der Wiedergeburt, er hat ewiges Leben bekommen. Ja? Aber das bedeutet noch nicht automatisch, dass er auch nach dem Geist wandelt. Und Paulus sagt, das sollte aber die Folge sein. Tut das, macht das. Ja? Lasst uns auch nach dem Geist wandeln. Also das irdische Leben, das wir hier führen, vom Geist geleitet führen. Wenn du also wiedergeboren bist, das ewige Leben erhalten hast, dann sollst du auch dein irdisches Leben durch den Geist führen. Wie machen wir das? Haben wir gerade gelernt. Dein Leben wird zunehmend vom Geist geleitet, je mehr Lebensräume vom Geist ausgefüllt sind. In der IT-Sprache gibt es den Begriff Administrationsrecht. Und wenn der Heilige Geist die gesamten Administrationsrechte über dein Leben hat, ja, das ist ein geistgeleitetes Leben. Wie geschieht das? Das haben wir gerade gelernt durch die Anwendung der Anleitung, die wir in Epheser finden, die Paulus uns gegeben hat durch den Heiligen Geist, nämlich durch diese Punkte. Und das möchte ich hier am Ende mit so einer Zielkarte nochmal machen. Das nehmen wir mit. Wir haben ein bisschen Allgemeinwissen über den Heiligen Geist bekommen heute. Theoretisch noch schwer vielleicht etwas anzuwenden. Und wir haben einen ganz konkreten Anwendungspunkt mitbekommen. Und zwar, redet zueinander im Psalm, Lobliedern und geistlichen Liedern. Geschwister, macht das. Wenn ihr heute mittags nach Hause kommt, dann sitzt euch an den Tisch, singt zusammen ein Lied. Ich glaube, das ist echt was Schönes. Also meine Frau und ich machen das zwischendurch auch, dass wir zu zweit einfach mal singen. Das ist natürlich dann nicht so voll wie hier im Saal. Ne? Aber auch wenn wir hier hinkommen, wir dürfen ja aktuell nicht so viel singen. Wenn wir singen, nutzt das aus, singt laut mit. Ja? Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und auch vom Herzen. So kann das auch übersetzt werden. Dank Gott zu jeder Zeit für alles. Sehr herausfordernder Punkt. Aber nehmt euch mal die Zeit zu sagen, okay, ich will jetzt nicht nur meine Klagen vor Gott bringen, ich will Gott danken. Ja, auch für die Dinge, die vielleicht schwer sind, weil er mich dadurch erzieht. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Jesu Christi. Das Ziel dieser Predigt haben wir jetzt damit erreicht. Aber die Frage ist, welches Ziel willst du in deinem Leben erreichen? Willst du ein Leben leben, das vom Geist geleitet ist, vom Geist erfüllt ist? Dann nimm diese Punkte bitte mit. Ja, Es steht hier im Wort Gottes, Epheser 5, 18 und weiter, könnt ihr euch zu Hause nochmal durchlesen. Kurze Anmerkung, Luther und Schlachter übersetzen das so, dass es wie einzelne Aufforderungen klingen. Deswegen, da könnt ihr euch dann nochmal die Elberfelder Übersetzung holen. Da wird das besonders deutlich. Liebe Geschwister, ich wünsche euch Gottes Segen, ich wünsche uns Gottes Segen im Umsetzen. Das soll ja nicht von oben herab sein. Ich bin da genauso in der Verantwortung, das zu tun wie ihr. Wir sind da alle im gleichen Boot. Ja, aber lasst uns gleich, ich möchte gleich mit uns beten. Und betet im Stillen dafür mit, dass wir das wirklich in unser Leben mitnehmen, dass das wirklich Umsetzung findet, dass der Heilige Geist nicht nur ein theoretisches Thema in der Bibel bleibt, sondern dass wir vom Heiligen Geist geleitet leben. Ja, und wie das passiert, haben wir heute gelernt. Amen. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Lasst uns aufstehen und ich werde mit uns beten. Himmlischer Vater, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns den Beistand geschickt hast, den du uns verheißen hast. Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt, du wirst diesen Beistand senden. Das hast du auch getan. Zu Pfingsten kam dieser Beistand auf diese Erde und wohnt seitdem in der Gemeinde. Und du gibst diesen Heiligen Geist jedem Menschen, der im Glauben an dich seine Sünden bekennt, dich im Glauben annimmt, dich als seinen Herrn und Erlöser, seinen Heiland annimmt, dem schenkst du die Wiedergeburt, dem gibst du den Heiligen Geist durch die Wiedergeburt. Und Herr Jesus, wir möchten dich bitten, schenk uns auch die Kraft und die Weisheit, unser Leben durch diesen Heiligen Geist geleitet zu leben. Wir haben uns heute ein riesiges Thema in einer sehr, sehr kurzen Zeit angeschaut. Und wahrscheinlich lässt dieses Thema auch viele Fragen offen. Ich möchte dich auch darum bitten, dass du die Zuhörer dazu ermutigst, sich auch nochmal mit diesem Thema selber auseinanderzusetzen. Es ist natürlich nur ein Überblick. Aber Herr, worum ich dich besonders bitten möchte, ist, dass wir dazu ermutigt werden, diese Anleitung, die du uns auch in deinem Wort gegeben hast, in unserem Leben praktisch umzusetzen und uns ganz von dir leiten zu lassen, Herr. Darum möchten wir dich bitten, segne uns in diesem und hab Dank für diese Zeit, die wir hier zusammen verbringen durften. Amen.